Beschäftige deinen Geist immer damit, an mich zu denken. Werde mein Geweihter, erweise mir deine Ehrbietungen und verehre mich. Wenn auf diese Weise völlig in mich versunken bist, wirst du mit Gewissheit zu mir kommen. Erläuterung. In diesem Vers wird eindeutig darauf hingewiesen, dass Krishna Bewusstsein das einzige Mittel ist, aus der Gewalt der verunreinigten materiellen Welt befreit zu werden. Manchmal verdrehen skrupellose Kommentatoren die Bedeutung dessen, was hier klar gesagt wird. Dass nämlich aller hingebungsvoller Dienst Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, dargebracht werden sollte. Aber leider verwirren skrupellose Kommentatoren den Leser mit Interpretationen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Solche Kommentatoren wissen nicht, dass zwischen Krishnas Geist und Krishna kein Unterschied besteht. Krishna ist kein gewöhnlicher Mensch. Er ist die absolute Wahrheit. Sein Körper, sein Geist und er selbst sind eins und absolut. Im Kurva Purana, das von Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami in seinen Anubhasya Erläuterungen zum Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, 5. Kapitel, Vers 41 bis 48 zitiert wird, heißt es: Deha dehi vedye videbedo yon nishvare vityate kvachit. Dies bedeutet, dass zwischen dem Selbst und dem Körper Krishnas, des höchsten Herrn, kein Unterschied besteht. Weil aber die Kommentatoren die Wissenschaft von Krishna nicht kennen, verbergen sie Krishna und trennen seine Persönlichkeit von seinem Geist und seinem Körper. Obwohl dies von grober Unwissenheit über die Wissenschaft von Krishna zeugt, gibt es Kommentatoren, die aus solcher Irreführung der Menschen Profit schlagen. Es gibt dämonische Menschen, die ebenfalls an Krishna denken, ihn jedoch beneiden, wie zum Beispiel König Kamsa, Krishnas Onkel. Auch er dachte fortwährend an Krishna, aber er sah in Krishna seinen Feind. Er war ständig voller Angst, da er nicht wusste, wann Krishna kommen würde, um ihn zu töten. Ein solches Bewusstsein wird uns nicht helfen. Man sollte in liebevoller Hingabe an Krishna denken, das ist Bhakti. Man sollte sein Wissen über Krishna ständig weiterentwickeln, und zwar in einer wohlgesinnten Haltung. Dies muss man von einem echten Lehrer lernen. Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Und wie wir bereits mehrfach erklärt haben, ist sein Körper nicht materiell, sondern ewig, glückselig und voller Wissen. Diese Weise, über Krishna zu sprechen, wird einem helfen, ein Gottgeweihter zu werden. Der Versuch, Krishna auf andere Art zu verstehen, indem man von einer falschen Quelle hört, wird sich als nutzlos erweisen. Man sollte daher seinen Geist auf die ewige, ursprüngliche Gestalt Krishnas richten und Krishna verehren, mit der festen Überzeugung im Herzen, dass er der Höchste ist. In Indien gibt es Hunderttausende von Krishna-Tempeln, wo hingebungsvoller Dienst praktiziert wird. Bei dieser Art der Verehrung muss man Krishna seine Ehrbietung erweisen. Man sollte sich vor der Bildgestalt verbeugen und seinen Geist, seinen Körper, seine Tätigkeit, kurzum alles, in Krishnas Dienst stellen. So wird man in der Lage sein, sich ohne Abweichung völlig in Krishna zu versenken. Dies wird einem helfen, nach Krishna Loka zu gelangen. Man sollte sich nicht von skrupellosen Kommentatoren irreführen lassen. Man muss sich in den neun verschiedenen Vorgängen des hingebungsvollen Dienstes beschäftigen, angefangen mit Hören und Chanten über Krishna. Reiner hingebungsvoller Dienst ist das höchste Gut der menschlichen Gesellschaft. Im 7. und 8. Kapitel der Bhagavad Gita hat der Herr rein hingebungsvollen Dienst erklärt, der frei von spekulativem Wissen, mystischem Yoga und fruchtbringenden Handlungen ist. Diejenigen, die nicht vollkommen geläutert sind, mögen sich zu verschiedenen Aspekten des Herrn, wie dem unpersönlichen Brahma-Jyoti oder dem lokalisierten Paramatma hingezogen fühlen. Doch eine reine Gottgeweihte wendet sich direkt dem Dienst des höchsten Herrn zu. Es gibt ein schönes Gedicht über Krishna, in dem es heißt, dass jeder, der die Halbgötter verehrt, äußerst unintelligent ist und niemals die höchste Belohnung Krishnas erlangen kann. Der Gottgeweihte mag zu Beginn manchmal den Standard nicht einhalten können und zu Fall kommen, aber man sollte ihn nichtsdestoweniger höher einstufen als alle Philosophen und Yogis. Wer sich ständig im Krishna-Bewusstsein betätigt, soll als vollkommener Heiliger angesehen werden. Seine unbeabsichtigten Abweichungen vom hingebungsvollen Dienst werden nachlassen und schon bald wird er ohne jeden Zweifel die Stufe vollendeter Vollkommenheit erreichen. Für den reinen Wortgeweihten besteht im Grunde keine Gefahr, zu Fall zu kommen, denn der höchste Herr kümmert sich persönlich um seine reinen Geweihten. Deshalb soll ein intelligenter Mensch unmittelbar den Vorgang des Krishna-Bewusstseins aufnehmen und glücklich in der materiellen Welt leben. Ihm wird letztlich Krishnas höchste Belohnung zuteil werden. Hiermit enden die Bhakti-Vedanta Erläuterung zum neunten Kapitel. Der Srimad Bhagavad Gita mit dem Titel Das vertrauliche Wissen. Man mana bhava mad bhakto machahi man namas kuru man me vaishyasi yukvaiva matman mat parayana. Beschäftige deinen Geist immer damit, an mich zu denken. Werde mein Geweihter, erweise mir deine Ehrbietung und verehre mich. Wenn du auf diese Weise völlig in mich versunken bist, wirst du mit Gewissheit zu mir kommen. So, das ist ein wichtiger Vers, der Parakita. Ja, diesen Vers gibt es im Grunde sogar zweimal in der Parakita. Zumindest die ersten beiden Reihen. Ja, und Krishna sagt, Man mana bhava mad bhakto machahi man namas kuru. Beschäftige deinen Geist immer damit, an mich zu denken. Werde mein Geweihter, erweise mir deine Ehrbietung und verehre mich. Ja, das sind vier Punkte, die Krishna hier erwähnt. Ja, das erste ist, dass man immer an Krishna erinnern sollte. Ja, dass man immer seinen Geist auf Krishna richten muss. Ja, nur die Beschäftigung des Geistes besteht darin, dass der Geist denkt, fühlt und wünscht. Also wir können keinen Moment aufhören zu denken. Da müssen wir etwas denken. Der Geist ist immer aktiv. Wenn wir schlafen, wir träumen, dann ist der Geist immer aktiv. Nur ein Baba erklärt uns hier, dass wir es mehr und mehr verstehen sollten, unseren Geist auf Krishna zu richten. Wenn wir natürlich an Krishna denken wollen, dann müssen wir eine Vorstellung von Krishna haben. Wir müssen da gehört haben, wo Krishna zu nehmen ist. Ja, die beste Weise, wie man seinen Geist fixiert auf Krishna, ist das Chanten der Heiligen Namen. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Da heißt es, Rupa Goswami, das erklärt das. Nur, dass die Hingabe zu Krishna, der Kontakt mit Krishna, mit seinem Namen beginnt. Nur genauso wie wir zum Beispiel in der materiellen Welt nur irgendjemand kennenlernen. Das Erste, was wir lernen von der Person, ist der Name. Nur, wie heißt du? Claudia. Und ich bin der Bhakti Bhushan Swami. Das Erste, was man tut, ist, man stellt sich vor mit dem Namen. Und nachdem man den Namen kennt, dann haben wir schon eine Beziehung zu der Person. Klar, wir können verstehen, dass in der materiellen Welt zwischen dem Namen und der Person ein Unterschied besteht. Unsere Namen sind nicht ewig, sondern sind zeitweilig, sind begrenzt auf diesem Körper. Wir haben zum Beispiel einen Namen bekommen von unseren Eltern. Nur unsere Eltern haben uns den Vornamen gegeben und wir haben den Nachnamen von den Eltern geerbt. Wenn wir zum Beispiel in der Familie Meier geboren werden, dann heißen wir auch Meier. Und unser Großvater hieß auch Meier. Unsere Eltern hießen Meier. In dieser Weise haben wir einen Nachnamen geerbt. Aber ursprünglich sind wir alle Teile Krishnas. Und als solches gehören wir nicht zu einer vergänglichen Familie, sondern wir gehören zur ewigen Familie Krishnas. So, wie sollte man das verstehen? Das kann man verstehen auf der Grundlage dessen, was Krishna uns in der Bhagavad Gita erklärt, dass wir nämlich nicht dieser Körper sind. Und dass wir eine ewige Identität haben, jenseits der Identitäten oder Designationen des Körpers. Aber eine ewige Identität. Dass wir nämlich ewige spirituelle Seelen sind. Nun, das erklärt uns Krishna sehr schön zu Beginn des zweiten Kapitels. In einem Vers, der einer der wichtigsten Verse der Bhagavad Gita ist. Wo Krishna sagt, Dehino asmin yata vidhi kaumaram yogaram jara tadi hantara pakti vidas tatanam bhakti. Da heißt es, mit verkörperter Seele, von Körper, so wie die verkörperte Seele von Kindheit zu Jugend und zum Alter wandert, so geht die Seele auch zum Zeitpunkt des Todes in einen neuen Körper ein. Und die selbstverwirklichte Seele, das heißt Dida, Dieter bezieht sich im Grunde auf jemanden, der völlig ruhig ist, inmitten großer Probleme, ja, ist er völlig fixiert, völlig ungestört. Nun heißt es, nur eine selbstverwirrte Seele, die das Tathagata-Mukti, eine selbstverwirrte Seele wird durch solche Wechsel nicht verwenden. Ja, das bedeutet praktisch, dass wir eine materielle Form haben im Augenblick und uns mit dieser materiellen Form identifizieren. Und mit diesen Bezeichnungen dieser materiellen Form, wir haben Namen, wir haben bestimmte Bezeichnungen, sind zum Beispiel auch Deutsche, oder wir sind Menschen, oder wir sind Mann oder Frau, dick oder dünn, jung oder alt, wir sind weiß oder dunkelhäutig oder gelb oder wer weiß was. Das sind alles Destinationen oder Bezeichnungen, die sich auf den Körper sehen. Aber all diese körperlichen Bezeichnungen haben im Grunde nichts mit uns wirklich zu tun, sondern beziehen sich nur auf diesen Körper. Und da wir den Körper ständig wechseln, nicht nur Leben nach Leben, sondern auch in diesem Leben, wandern wir so viele Körper. Wir haben zum Beispiel am Anfang des Lebens haben wir einen kleinen Körper gehabt, haben ein Embryo sozusagen. Und dann wurden wir ein bisschen größer, wir wuchsen mehr und mehr und mehr. So jetzt sind wir schon ein bisschen älter, das heißt mit anderen Worten, dass wir schon so viele Körper hinter uns gelassen haben. Wir haben schon so viele Körper angenommen und abgelegt. Und dieser Vorgang des Wechsels des Körpers ist ein mystischer Vorgang geworden. Und wir merken jetzt gar nicht, wie der Körper sich verändert. Aber der Körper ist in jedem Moment Wandlung geworden. Ich will Paul schon mal erklärt, das Beispiel geben, da gab es auch mal ein Bild in der Paul-Kirche. Ich weiß nicht, ob das noch da ist. Von dem Film. Wenn wir einen Film projizieren an der Leinwand, dann scheint es, als wenn er sich so bewegt. Als wenn das Motion, wie sagt man, Bewegung ist. Aber wenn man den Film selber anschaut, dann sieht man, dass dieser Film aus vielen einzelnen oder verschiedenen Bildern besteht. Und diese Bilder bewegen sich keinesfalls. Jedes Bild ist verschieden von einem Bild. Nur wenn man das an der Leinwand projiziert, dann sieht es aus, als wenn sich die Personen bewegen auf der Leinwand. Und in der gleichen Weise ist der Körper erklärt. Verändert sich unser Körper auch unmerklich. Und wir können das jetzt in einiger Zeit, können wir das jetzt verstehen oder sehen, wahrnehmen. Wenn zum Beispiel einige Jahre verstrichen sind und wir sehen die gleiche Person wieder, sehen wir, dass sie sich ein bisschen verändert hat. Und das sieht man besonders an Kindern. Ich weiß nicht, was eure Erfahrung ist, aber wenn ich manchmal so Kinder sehe, dann reise ich so viel, dass ich dann manchmal wieder zurückkomme, ein paar Monate, nach einem Jahr, und die Kinder sehen, das ist erstaunlich, wie sie sich verändert haben. Die Leute, die immer mit ihnen zusammen sind, die Eltern zum Beispiel, die kriegen das gar nicht richtig mit, weil immer zusammen sind und in Kontakt sind. Wenn man so eine Zeit verstreichen lässt und dann die gleichen Kinder wieder sehen, oder junge Leute sehen, die sich verändert haben, ist erstaunlich. Und das ist das, was Krishna in der Bhagavad Gita beschreibt als Seelenwandlung. Nur was ist das, was diesen Körper am Leben hält? Das ist nicht eine komplizierte Chemie, sondern das ist im Grunde das, was Krishna in der Bhagavad Gita erklärt, die Seele oder das Bewusstsein, Chitta. Das heißt, wir sind nicht dieser Körper, wir sind spirituelle Seele, wir sind das Lebewesen, was sich hinter diesem Körper befindet, was dem Körper Leben gibt, was den Körper lebend erscheinen lässt, dessen Energie den ganzen Körper durchdringt in der Form von Bewusstsein. So, das ist unsere wirkliche Identität. Und wenn diese Energie, diese lebende Energie den Körper verlässt, wird der Körper automatisch nutzlos. Jeder verliert Interesse an dem Körper. Solange er sich lebend im Körper befindet, ist der Körper sehr anziehend. Wir fühlen uns angezogen, wir möchten gerne Gemeinschaft haben mit jemandem, nur solange der Körper lebendig ist. Und so wie der Körper stirbt, so wie die Seele den Körper aufgibt, oder so wie die Person den Körper verlässt, wird der Körper nutzlos, wird unheimlich. Kein Mensch möchte mehr Gemeinschaft haben mit einem toten Körper. Am Anfang haben wir, solange der Körper noch lebendig ist, und fühlen uns angezogen, Gemeinschaft, die Person zu berühren, zu umarmen und so weiter. Ja, aber so wie diese Person stirbt, fühlt sich keiner mehr an. Und wir beeilen uns. Ja, das Begräbnis, wie sagt man, Institut? Das Bestattungsinstitut zu benachrichtigen, dass wir einen toten Körper zu Hause haben. Und die kommen dann an und machen das schnell, ne, so unter dem Körper und dann sage ich, dann hörst du eine Kiste. Ja, und dann gibt es ein bisschen eine kleine Zeremonie dazu, ne, ein paar Kerzen angestellt, und man spricht noch ein paar Worte dazu, ne, ein paar Blumen draufgelegt und dann wird der Körper schnell verscharrt. Ja, weshalb? Weil der Körper sich, wie sagt man, sich zersetzt. Ja, ne, es sei denn, man legt ihn erstmal noch auf Eis für eine Zeit. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann zerfällt der Körper sehr schnell. Ja? Und er fängt an zu riechen. Ja? Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast, aber 14 Liter hoch. So, und in dieser Weise wird der Körper nutzlos. Ja? Völlig nutzlos. Ja, so das Wichtige am Körper, ja, ist das Leben, das Bewusstsein im Körper. Ja? Und das ist nicht ein Produkt von Materie. Das ist nicht eine, wie Materialisten heute sagen, und die Wissenschaftler uns versuchen zu erklären, dass Bewusstsein ein Resultat von einer chemischen Evolution ist oder von der Zusammenwirkung von, das Produkt der Zusammenwirkung von chemischen Elementen. Das ist nicht, was Krishna Bhagavad Gita erklärt. Sondern der Bhagavad Gita erklärt uns Krishna ganz eindeutig, dass es verschiedene Energien gibt. Und dass wir als Lebewesen zur höheren Energie gehören, wenn der Körper zur niederen Energie zählt. Wenn wir das verstanden haben, wir sind intelligent genug, diese Bücher zu verstehen, wie die Bhagavad Gita. Dann können wir verstehen, dass es im Grunde wichtiger ist, sich um das Wohlergehen der Seele zu kümmern, als des Körpers. Klar, der Körper hat auch seine Notwendigkeit, aber wichtiger ist die Erhaltung der Seele. Und was ist, sich nicht nur um das Interesse des Körpers zu kümmern, sondern vor allem das Interesse der Seele. Und genau das Beispiel des Schöpfers geht um den Vogel im Käfig. Wir können den Käfig sehr schön pflegen, wir können die Gitterstäbe polieren und so. Aber solange wir dem Vogel nicht zu fressen geben, kann der Vogel selbst im schönsten Käfig sterben. Und in der gleichen Weise können wir es auch beobachten. Wenn wir ein bisschen durch die Augen des Schastras sehen, können wir sehen, dass materieller Fortschritt nicht unbedingt dazu führt, dass die Menschen glücklicher werden. Wir können ganz praktisch sehen, in diesen Ländern, wo die Menschen sehr viele Möglichkeiten haben, Sinn befriedigen, so viel mit Geld ist und so weiter, dass sie, anstatt dass sie mehr und mehr glücklich werden, befreiter sind, dass sie mehr und mehr verstrickt werden und unglücklicher und unglücklicher werden. Deshalb, weil sie nicht um das spirituelle Gut, um die Notwendigkeiten und die Ansprüche der spirituellen Seele. Wenn wir das verstanden haben, dass wir nicht der Körper sind, dann sozusagen die Basis dessen, was Krishna uns in der Bhagavad Gita erklärt hat. Wenn wir verstanden haben, dass wir nicht der Körper sind, zumindest theoretisch, und wenn wir verstanden haben, dass die Ansprüche der Seele andere sind als die des Körpers, und wir verstanden haben, dass wir im Grunde nach Befreiung suchen, von dieser materiellen Verstrickung. Dass wir danach suchen, wieder unser ursprüngliches Leben, unser spirituelles Leben zu erwecken. Das beschrieben wir den Shastras als Sat-Chit Ananda Graha. Nur als ewig, voll Wissen und Glückseligkeit. Und da sollten wir uns von den Worten hier, Beschreibungen, die uns Krishna Bhagavad Gita gibt, sollten uns ermutigt fühlen. Und wir sollten in den Fußspuren der Charges von den großen Seelen folgen, die uns aus ihrer Wohllösung und Herzlichkeit so nur viel Wissen hinterlassen haben. Und so viele Methoden, Prinzipien hinterlassen haben, um uns spirituell zu bereichern oder um uns spirituell zu helfen. Letztlich frei zu werden von der Verstrickung dieser illusionierenden oder illusionierenden Energie. Und Krishna gibt uns hier in diesem Teil der Bhagavad Gita, gibt uns ganz klare Anweisungen, wie wir mehr und mehr Gott bewusst werden können. Das heißt, wie wir den Einfluss der materiellen Energie, der illusionären Energie mehr und mehr überwinden können. Ja, indem wir uns im Leben uns vollen Dienst beschäftigen. Ja, spirituelles Leben bedeutet nicht, dass man aufhört, aktiv zu sein, sich einfach nur zurückzieht oder kein Wort mehr spricht, oder keinen Kontakt mehr hat mit niemandem. Oder in irgendeiner Höhle oder in einer Hütte im Wald lebt. Das ist nicht, das mag interessant sein, sehr abenteuerlich sein, aber das ist nicht unbedingt hilfreich im spirituellen Leben, besonders in der heutigen Zeit. Und Krishna gibt uns hier ganz einfache Hinweise, nur wie wir spirituellen Fortschritt machen können. Indem wir versuchen, einfach an ihn zu denken. Nur das heißt ganz praktisch. Nur wir denken sowieso. So, warum versuchen wir nicht mal an Krishna zu denken? Da gibt es ein schönes Beispiel, Prabhupada hat mal gesagt, oder am Anfang war das, dass Prabhupada gesagt, wir sollten Krishna eine Chance geben. Eine Chance geben. Wir haben schon so viel gemacht. Leben nach Leben haben wir gegessen, geschlafen, Sexualität gehabt und uns verteidigt. In so vielen Formen, wir sind durch so viele Formen gewandert. Und überall haben wir so viele Möglichkeiten gehabt, mit diesen Dingen, vor allem diesen vier Dingen zu beschäftigen. Und jetzt, wo wir letztlich diese menschliche Form des Lebens erlangt haben, nun sollten wir diese Chance nutzen. Für etwas ganz Besonderes. So schwer Parabol erklärt er dazu, dass wir haben so viel Leben schon verschwendet mit so vielen materialistischen Aktivitäten. Warum dem Krishna musst du nicht eine Chance geben? Warum nicht hier dieses Leben? Nur ein Leben dazu benutzen, um Krishna zu tun. Warum nicht ein Leben? Warum nicht ein Jahr? Was Krishna was macht. Nur wir verlieren überhaupt nichts, oder? Ein Jahr mal versuchen, Krishna was zu sein. Ein Jahr mal haben Krishna schon in der Gemeinschaft, in den enthusiastischen Devotis. Ein Jahr mal versuchen, die Bücher der Prabhupadas nur durchzulesen, zu verstehen, zu studieren, an die Tiefe zu gehen, nur diese transzendentale Wissenschaft wirklich was zu studieren. Nur ein Jahr nur uns von Passaren zu ernähren. warum nicht mal? Und wenn nicht ein Jahr, warum nicht ein Monat? Nur ein Monat. Wie viele Monate haben wir denn? Nur so viele Monate. Und wenn nicht ein Monat, warum nicht eine Woche? Aber wir sollten es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das heißt, dass ich der Frage, wir sollten Krishna mal eine Chance geben. Nur so viel Leben haben wir nur für uns selber dahin gelebt. In unseren eigenen Träumen, in unseren selbst geschaffenen Pflichten. So, warum nicht jetzt mal Krishna einen Schatz geben? Und Krishna sagt uns hier, Manmana Bhava Manva. Manmana. Mana heißt der Geist. Warum denkst du nicht mal an mich? Und wenn wir versuchen, an Krishna zu denken, nur wie wir schon erwähnt haben, nur eine Form an Krishna zu denken, die einfachste Form, ist über die heiligen Namen schon. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, 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 Ram. Und das ist so ekstatisch. Und dazu, als ich jetzt gesungen habe, das war so ein nice Kirtan. Ne? Das kostet überhaupt nichts. Ne? Du sitzt jetzt einfach hin, du stellst einfach hin, fangen zu singen, die heiligen Namen. Du brauchst überhaupt nichts zu investieren. Es ist alles da, jetzt schon die Hände zum Klatschen, für die Stimme. Wenn man die beiden Ohren, mit denen wir die heiligen Namen hören können. Und wenn wir uns inspiriert fühlen, fangen wir an zu bewegen und zu tanzen. Das ist natürlich. So, und dann gibt es auch noch so viele Informationen in den Shastras von Krishna. Nur Krishna, je mehr man Krishna bewusst wird, je mehr man Krishna studiert, je mehr versteht man, dass Krishna tatsächlich Krishna ist. Krishna bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass Krishna alles einzeln ist. Es gibt keine vergleichbare Person in der Schöpfung. Krishna ist die schönste Person, die unglaublichste Person. Und viele große Persönlichkeiten nur haben den Ruhm Krishnas gepriesen in der Vergangenheit. Nur zum Beispiel hat Shri Prabhupada auch über Krishna gesprochen, als er in die westliche Welt kam. Jung hat uns auch versucht, Krishna nahe zu bringen. Er hat so viele Bücher geschrieben über Krishna und Krishna-Bewusstsein und hängen uns vollen Dienst. Und was hat Bhagavan Baba uns getan? Ja, zu uns, um uns zu helfen. Ja, um uns sozusagen nur einen Seilzug zuzuwerfen in unseren dunklen Brunnen, in dem wir gefallen sind. Ja, um uns heraus, um die Augen zu öffnen. Genau wie es am Anfang in der Bhagavad Gita heißt, Umagina, Gimidandasya, Karanjana, Chilakaya, Chatsumitamena, Tasmai, Shi, Gurave. Was bedeutet der Vers? Den noch kennt ihr den Vers?
Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, doch mein späterer Meister öffnete mir die Augen der Fackel der Erkenntnis.
Mit dem hellen Fackelschein der Erkenntnis. Mit dem hellen Fackelschein der Erkenntnis. Und solchen spirituellen Meister bringe ich meine Leben mit mir. Das ist die Segnung, der großen Segnung, dass wir uns Krishna Bewusstsein geben. Und jetzt Krishna muss nur Wissen über Krishna und verglichen mit dem hellen Fackelschein. Nur werden wir uns in der Dunkelheit befinden. Und dieser Vers sagt, ich wurde geboren in der dunkelsten Unwissenheit. Nur Unwissenheit wird verglichen an vielen Stellen in den Shastras mit Dunkelheit. Und das heißt, dass man aus der Dunkelheit nur des materiellen Lebens, der materiellen Unwissenheit ans Licht kommen soll. Speziell, solange man sich in der menschlichen Form des Lebens befindet, hat man eine wunderbare Chance, hat man alle Voraussetzungen bekommen, von der Dunkelheit ins Licht zu gehen. Das heißt, von der Identifikation mit dem Körper, mit der materiellen Welt, ans Licht des spirituellen Erkenntnis. Nur so, genau wie keine Kinder da, ich will auch ein Beispiel geben. Ich denke, es war das Neue Testament, wo es heißt, dass man nur das menschliche und das Leben verglichen wird mit einer Brücke. Und was ist die Brücke bestimmt? Und von einer Seite zur anderen. Nur was die Menschen heute oftmals nicht wissen, ist, dass diese menschliche Form des Lebens eine wichtige Brücke ist. Durch die man von der materiellen Existenz zur spirituellen Existenz oder zur spirituellen Existenz gelangen kann. Man kann natürlich auf der Brücke auch bauen, man kann sich ein Haus bauen. Man kann so viel schaffen auf der Brücke, aber das ist die Brücke nicht da. Oder genau ein anderes Beispiel, Chef Haber gegeben mit dem Auto. Und das Auto ist ein wunderbares Mittel, uns zu befördern, nur von einem Platz zum anderen. Oder wenn wir das Auto einfach nicht, wenn wir es nicht benutzen, um mit dem Auto zu fahren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern uns einfach nur im Auto einrichten. Nur vielleicht Tapeten ziehen und Keramik reinhängen, ne? Und ein paar Bilder im Fernsehen aufstellen und das Auto einfach stehen lassen, dann verfehlt das den Zweck. Und in der gleichen Weise heißt es in der vedischen Schrift, dass diese menschliche Form des Lebens, Atat und Brahmanjigyas, heißt es, jetzt, wo wir die menschliche Form des Lebens erlangt haben, dann sollten wir Fragen stellen zu Brahmanjigyas. Das heißt, mit anderen Worten, nur wir stellen schon so viele Fragen. Nur wir gehen zum Beispiel zu Schulen, Universitäten, wir gehen zum Arbeitsplatz, wir lesen die Zeitung, Bundesradio, wir sehen Fernsehen, überall, in den Cafés, Restaurants, überall wird diskutiert. Nur werden Fragen und Fragen gestellt. Aber dass wir dann das tun, das heißt, Atat und Brahmanjigyas. Jetzt, wo wir nach dieser menschlichen Form des Lebens erlangt haben, nachdem wir so viele Formen durchwandelt haben, jetzt, durch die menschliche Form des Lebens haben wir eine wunderbare Möglichkeit bekommen. Und was ist diese besondere Möglichkeit, die sich von den anderen Formen unterscheidet, die in anderen Formen ich habe? Brahmanjigyas. Dass er nämlich jetzt Fragen stellen könnte, Gott. Und nach dem spirituellen Leben. Normalerweise interessiert man sich in anderen Formen nicht für diese Fragen. Man ist einfach nur damit beschäftigt zu fragen, wo kriege ich Geld her? Wo kriege ich Sinnbefriedigung her? Wie kann ich mich verteidigen? Und wie kann ich mich fortpflanzen und so weiter? Diese Beschäftigung existiert in allen Formen des Lebens. Oder allen Lebensformen. Aber diese menschlichen Lebensform bekommen wir eine ganz besondere Chance. Atatu Pranisha. Wir können nicht nur Fragen stellen, sondern wir können antworten. Das ist zum Beispiel der Sinn der Bhagavad Gita. Ja? Hier werden Fragen beantwortet von intelligenten Menschen. Menschen, die bereits die materielle Ebene hinter sich gelassen haben, wo sie verstanden haben, dass das materielle Leben mich niemals zufriedenstellt. Das habe ich schon Leben nach Leben nach Leben versucht. Ja? Und deshalb heißt es im Bhagavatam, in der materiellen Welt Freude zu finden, die Suche nach Freude in der materiellen Welt, ist genannt, wird damit verglichen, dass man etwas Wiedergekautes wiederkaut. Man spuckt es aus und hebt man es wieder auf und kaut es wieder durch. Und dann spuckt man es wieder aus und hebt man es wieder auf und kaut es wieder durch. Und alle diejenigen, die früher Kaugummi gekaut haben, die wissen, wie das ist. Am Anfang ist das Kaugummi süß, hat einen Geschmack und nach einiger Zeit geht der Geschmack mehr und mehr weg. Und trotzdem kauen wir weiter und weiter und weiter. Nur weshalb? Weil wir einfach dumm sind. Nur weil wir einfach immer wieder das Gekaute wieder kauen und wieder kauen. Und wir keine Kenntnis davon haben, dass wir, dass es etwas gibt, wo der Geschmack nicht verschwindet. Sondern wenn der Geschmack immer frischer und frischer und frischer und frischer und frischer. Ja. So, das ist eine ganz praktische Erfahrung, die alle Gottgeweihten machen können. Wenn wir zum Beispiel die heiligen Namen schauen, Hare Krishna schauen. Nur wir schauen nicht Hare Krishna einmal. Hare Krishna. Ja, oder sind wir befragt. Ja, oder dann haben wir den Chant nicht mehr bei. Aber auch wenn ich nur ein Instant zu trinken ist, und dann haben wir unsere Pflicht getan für dieses Leben. Und wir lesen jetzt nicht nur einmal die Bhagavad-Gita, sondern wir lesen immer wieder und chanten immer weiter. Verehren Krishna, erinnern uns an Krishna. Beschäftigen uns im hingebungsvollen Dienst. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass der hingebungsvolle Dienst, und wenn man ihn so praktiziert, wie er ist, wie es empfohlen wird von den Acharyas, und aufrichtig ist, dass man immer neue Geschmäcker, wie sagt man, immer neue Geschmäcker. Das ist frischer und frischer und frischer und frischer und frischer. Ja, zum Beispiel mit dem Chanten der Heiligen Namen. Ja, die Heiligen Namen chanten. Hier ist, wenn wir die Heiligen Namen chanten, den Vorgang so praktizieren, wie es empfohlen wird in den Shastra, erfahren wir neue, größere und größere Freude im Chanten der Heiligen Namen. Ja, da gibt es einige von uns, die chanten schon seit einem Jahr die Heiligen Namen. Wir haben die Chanten schon seit 2 Jahren die Heiligen Namen. Da gibt es einige, die chanten schon seit 5 Jahren die Heiligen Namen. Da gibt es einige, die chanten schon 10 Jahre die Heiligen Namen. Da gibt es sogar welche, die chanten schon 20 Jahre die Heiligen Namen. Und einige wenige chanten sogar schon seit 30 Jahren, über 30 Jahre die Heiligen Namen. Und chanten immer die gleichen Namen. Und es wird nicht über. Ja, weshalb? Ja, weil der heilige Name Krishnas nichts materiell ist. Spirituell. Ja, in der materiellen Welt ist alles statisch. Ja, die materiellen Objekte, die haben eine bestimmte Statik, eine bestimmte Kraft. Und wenn diese Kraft verbraucht ist, dann müssen wir wieder ein neues Objekt suchen. Und deshalb sehen wir zum Beispiel heute, in der Werbung sehen wir das, wenn dieses Mittel auch benutzt. Und das braucht man einfach nur einen Sticker neu drauf zu kleben, dann kaufen wir das an. Weil das was Neues ist. Neu bedeutet noch nie da gewesen. Ein neuer exotischer Geschmack, eine neue Erfahrung. Noch besser. Aber im Grunde werden die Menschen mehr und mehr frustriert. Und sie werden mehr und mehr betrogen. Weil im Grunde wird ihnen Glück versprochen, was sie niemals finden. Aber wenn wir von spirituellen Dingen sprechen, von spirituellen Objekten sprechen, dann beziehen wir uns auf eine andere Qualität. Zum Beispiel wie das Schatten der Heiligen Namen. Oder niemals müde, die heiligen Namen zu chanten. Und wenn wir müde werden, wenn wir in unserem vollen Dienst, wenn wir den Geschmack verlieren am Chanten der heiligen Namen, bedeutet das, dass wir irgendwo einen Fehler machen. Dass wir es nicht richtig machen, zu chanten. In der Ishopanische heißt es, gibt es einen Vers, wo es heißt, dass man ein Resultat bekommt, wenn man Wissen kultiviert, Vidya. Und wenn man Avidya kultiviert und Wissenheit kultiviert, haben wir ein anderes Resultat. Nur deshalb hat schon der Paar immer davon gesprochen, dass Krishna wusste eine große Wissenschaft. Sehr wissenschaftlich. Wir haben ein bestimmtes Resultat. Wenn wir den Vorgang praktizieren, so wie er empfohlen wird. Oder wenn wir anders praktizieren und nachlässig sind oder nicht aufrichtig sind, dann haben wir alles am Tag. In dieser Weise kann man sagen, dass jeder der Schmied seines eigenen Glückes wird. Im Grunde ist Krishna immer da. Die Barmherzigkeit Krishna ist immer da. Genau wie die Sonne. Man muss nur die Sonnenstrahlen und die Energie der Sonne, die Barmherzigkeit der Sonne, richtig nutzen. Wenn man natürlich sich im Haus versteckt, nur die Rollläden runterziehen, Vorhänge zuziehen, nur sich von der Sonne versteckt, kann man keinen Nutzen aus der Barmherzigkeit der Sonne ziehen. In der gleichen Weise, nur haben wir gehört, von dem Vers, wo es heißt, nur ich wurde geboren in der dunkelsten Unwissenheit. Und mein spiritueller Meister öffnete mir die Augen. Robert Mentor diesen Vers übersetzt als: Mein spiritueller Meister zwang mich die Augen zu öffnen mit dem hellen Fackelschein der Kenntnis. Das ist eine grundlose Herzlichkeit, wenn der spirituelle Meister zwingt. Ein bisschen mit Nachdruck. Manchmal ein bisschen energisch wird. Um uns die Barmherzigkeit Krishna zu geben. So, hier erklärt uns Krishna vier Punkte. Wir sollen an ihn denken. Wir sollen seine Geweihten werden. Bhakta, das ist sich auf Gott geweiht. Bhakta bedeutet nicht jemand, der neuer Devotee ist. Sondern in Shastra bezieht sich Bhakta auf Vaishnava, auf Devotee. Da gibt es Bhakti, Bhaktas, das Yogis, das Karmis, das Kyanis und Bhaktas. So, Bhakta bedeutet, dass jemand sich Krishna ergibt. Zum Beispiel heißt es in Chaitanya Charitamrita, da gibt es einen sehr schönen Vers, wo es heißt, weil Gott geweiht bin, wo mein lieber Herr, von heute ab bin ich eine dir ergebene Seele. Und dann heißt es dazu, dass wenn man dieses Verständnis hat, wenn man volles Vertrauen hat in Krishna, versteht man, dass wenn man sich Krishna hingibt, ist Krishna geschützt. Das ist das Versprechen, was Krishna zum Vertrauen gegeben hat. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel von Drupadi. Drupadi, ihr kennt ja Drupadi, aus dem Mahabharata. Das war die Ehefrau der Pandavas. Und die Pandavas, zum Beispiel in der Bhagavad Gita, wird auch Arjuna erwähnt, als Schüler Krishnas. So, Arjuna war einer der Pandavas, der Pandava-Bruder. Das waren alles Geweihte, waren Prinzen. Das waren die Söhne von König Pandu. Dieser König Pandu, der war gestorben. Mit dem Mahabharata, das ist schon erklärt. Sehr viele Details. Wichtige Details im Leben von Pandus, jedenfalls starb er. Und er hinterließ fünf Söhne. Und diese Söhne waren klein. Waren kleine Kinder. Kleine, Boys. Jungen. Und sie lebten mit ihrer Mutter Kunti zusammen. Mit dem Schutz Dhritarashtra. Und Dhritarashtra war der Bruder von Pandu gewesen. Das waren drei Brüder. Die Brüder Pandu und Dhritarashtra. Vidura war kein reiner, ordnungsgemäß empfangen worden, geboren worden. Und deshalb hatte er kein Recht auf den Thron. Und Dhritarashtra war blind, konnte auch nicht König werden. Und deshalb wurde Pandu zum König. Und er hinterließ, wie gesagt, fünf Söhne. Das war Arjuna, Yudhishthira, Arjuna, Bhima, Sahadev und Nakula. Und Dhritarashtra hatte 100 Söhne, angeführt von Duryodhana. Und alle seine 100 Söhne waren Ashura. Während die fünf Pandavas reine Gottgeweihte waren. Und von klein auf an versuchten die Söhne Dhritarashtras, direkt oder indirekt, die fünf Pandavas zu vernichten, zu töten, Da hatten sie so viel unternommen, sie hatten ihnen Gift gegeben, sie hatten sie leben lassen in einem Haus, was aus Lack bestand, um das Haus abzubrennen, um sie zu töten, und so weiter. Aber sie hat es nicht geschafft, die Pandavas zu töten. Das ging so weit, dass sie irgendwann, dass die Söhne Dhritarashtra, dass die Pandavas herausforderten zu einem Würfelspiel. Und in den Kshatriyas ist es üblich, dass die Kshatriyas alle Herausforderungen akzeptieren. Die wirklichen Kshatriyas oder Krieger, die können sich nicht, ablehnen, ja, eine Herausforderung ablehnen. Und sie wurden ja auch herausgefordert zu einem Würfelspiel. Aber die Würfel waren gezinkt. Das heißt, die funktionierten nicht so richtig, wie richtige Würfel. Und in dieser Weise verloren die Pandavas. Und die Einsätze wurden größer und größer und größer. Zum Schluss standen die Pandavas ohne irgendwas da. Ihre Waffen, ihr Reichtum, alles war verloren. Und dann kamen die Söhne Dhritarashtras auf die Idee, auch noch ihre gemeinsame Frau, Drupadi, als Einsatz zu fordern. Nur wie ist das möglich? Im Bhagavad Mahabharata heißt es, dass Drupadi die Frau von den 5 Pandavas war. Das ist eine sehr interessante Geschichte, wie sie dazu geworden war. Zur Frau geworden war von den Pandavas. Arjuna, als die Pandavas im Wald lebten, erstmal wollen wir das Glücksspiel sprechen. Letztlich hatten die, als sie alles verloren hatten, hatten die Söhne Dhritarashtras gefordert, dass sie, wenn sie jetzt verlieren würden, dass sie dann 13 Jahre im Wald im Exil leben müssen. Versteckt. Und wenn sie entdeckt wenn man sie entdecken würde, dass sie weitere 13 Jahre im Wald leben müssen. Und als sie das war später. Jedenfalls hatte Arjuna in einem Wettkampf hatte er die Hand Drupadis gewonnen. Die Hand Drupadis gewonnen. Und als er mit Drupadi zurückkam nach Hause, da rief er seiner Mutter zu, die sich im Haus befand, rief er zu: Mutter, schau mal, was ich gewonnen habe in dem Wettkampf. Und die Mutter antwortete einfach nur: Was immer du gewonnen hast, teils mit deinen Brüdern. Und seit der Zeit wurde Drupadi die Frau der 5 Brüder. Und Drupadi wurde, in diesem Glücksspiel wurde Drupadi auch eingesetzt als, als Einsatz. Und als Drupadi vor den versammelten Kshatriyas zum Ende nach den Beschreibungen der Bildenden Schriften, und die Kshatriyas für sehr mächtig, sehr stark. Es war nicht einfach nur Wehrpflichtige wie heute. Wir waren wirklich Kshatriyas. Wir hatten die Natur von Kshatriyas, von Kriegern. Die waren normalerweise gigantisch, stark, groß, mächtig, heldenhaft. Und suchten nach einer guten Schlacht oder für einen guten Zweck. In dieser Weise war Drupadi völlig schutzlos. Ihre 5 Ehemänner konnten auch nicht mehr helfen. Sie hat keine Befugnis mehr. Und so wie sie verloren hatten im Glücksspiel, begannen die Dämonen damit, sie zu entkleiden. Sie wollten sie in der Öffentlichkeit entkleiden, um sie zu entkleiden. Weil sie wussten, dass Drupadi eine große Vaishnavi war, eine große Gottgeweihte. Und Drupadi versuchte sich jetzt selber zu helfen, indem sie den Sari festhielt. Aber sie schafft es nicht, den Sari festzuhalten, weil die Kshatriyas Der Acharya, der Acharya, sagt man, der zuständig war, der war sehr, sehr stark und zog und zog. Ja, und so warf sie eine Hand hoch, oh Krishna, hilf mir! Ja, weil die Gottgeweihten sind, die in Schwierigkeiten sind. Ja, du meinst dich an Krishna erinnern. Oder weil Krishna sucht und so. Ja, mit einer Hand hielt sie den Zahn fest, und der andere rief sie nach Krishna. Ja, und es passierte nichts. Aber erst in dem Moment, wo nur als sie beide Arme hochwarf und sie völlig abhängig machte von Krishna, wurde Krishna zu ihrem Zahn. Und die zogen und zogen und zogen. Und der Zari nahm kein Ende. Und so bildete sich langsam ganz ein Berg von Zari. Und zum Schluss waren sie völlig erschöpft. Weil sie konnten einfach Drupadi nicht entkleiden. Weshalb war Krishna zu ihm Zari. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, was die Bhagavatam beschrieben hat. Dafür, dass wie große Seelen indem sie sich bedingungslos Krishna hingeben, von Krishna, wie sie von Krishna beschützt werden. Und dann gibt es viele solche Beispiele. Nur von totaler Hingabe. Klar, das kann man nicht imitieren. Das ist eine sehr hohe Ebene. Aber wir sollten, wie wir schon öfters erklärt haben in den letzten Tagen, sollten wir solche Beispiele sollten uns ermutigen. Nur dass Krishna eine Tatsache ist, sein Gott geweihten hilft. Nur dass Krishna sein Gott geweihten immer zur Seite steht, und hilft. Dass er eine Realität ist. Und wenn Krishna Gott ist, oder wenn Gott existent ist, dann ist ganz natürlich, dass er ganz besonders seine Gott geweihten ist. Er kann sich ganz besonders um seine Gott geweihten kriegen. Es gibt zum Beispiel eine andere Aussage in der Bhagavad Gita, wo Krishna sagt, dass nur diejenigen, die mich mit Liebe verehren und meine transzendentale Gestalt meditieren, denen gebe ich alles, was sie brauchen, ich erhalte alles, was sie haben. Yoga, Kshema, Dharam. Das ist eine andere Aussage, die uns ermutigen wird. Wenn wir Krishna meditieren und ihn mit Liebe verehren, das heißt, wenn wir darüber meditieren, wie wir etwas für Krishna tun können, kümmert sich Krishna automatisch um uns. Er gibt uns einen ganz besonderen Schutz. Man gibt uns so viel Barmherzigkeit. Und was ist die Barmherzigkeit Krishna? Die Barmherzigkeit Krishna ist, dass er uns mehr Möglichkeiten gibt, ihm zu dienen. Normalerweise, wenn die Menschen in der materiellen Welt Segnung suchen, dann geht es immer um Sinnbefriedigung, um den materiellen Reichtum und dergleichen. Nur wenn ein Gott geweihte um Barmherzigkeit bittet, oder wenn er Barmherzigkeit bekommt, besteht das darin, dass der Gott geweihte die Möglichkeit bekommen, Krishna zu dienen. Es gibt nichts, was ihm den Gottgeweihten mehr zufriedenstellt oder was die Seele zufriedenstellt, als sich im bedingungslosen Dienst mit der Hingabe zu Gott zu beschäftigen. Weil von unserer veranlagungsmäßigen Position sind wir immer Diener. Selbst in der materiellen Welt sind wir immer Diener. Wir können niemals aufhören, Diener zu sein. Aber erst in dem Moment, wo wir wieder Diener Krishnas werden, wo wir zu der Krishna erinnern und Krishna zu unserem Nutzen, unseres Dienstes machen, unsere Bestrebung machen, dann werden wir wirklich zufrieden. So, das ist ein Geheimnis. Deshalb ist es so schwierig, Krishna muss dann zu verstehen. Nur deshalb ist es so schwierig, spirituelles Leben zu verstehen. Oder zu verwirklichen. Weil man kann keinen Zugang haben zu dieser Erfahrung, solange man nicht selber sich mit uns von uns beschäftigt. Solange man sich nicht Krishna hingibt. Nur dass er weiß im Bhagavatam, dass große Seelen nur verstanden werden kann von anderen großen Seelen. Nur dass zumindest von Gott gehört. Wenn wir zum Beispiel das Leben von Shri Prabhupada anschauen, sehr schwer zu verstehen, für nicht Gottgeweihte, für materialistische Menschen. Was ist wahr, was Shri Prabhupada erstmal gekostet hat? Was ist wahr, was Shri Prabhupada für dich genossen hat? Dann wurde Shri Prabhupada so viel investiert. Da gibt es eine Aussage, Shri Prabhupada, die ich gerade gelesen habe, wo Prabhupada sagt, dass er für jede Person, die er, wie sagt man, dir geholfen hat, oder sich bemüht hat, dass er in Gott gewandt wird, so viele Gallonen von Blut geopfert hat. Gallonen, ne? Das sind ungefähr 2,5 Liter. Also, ne? Nur so viel Blut, das heißt so viel Energie investiert. Nur um Menschen zu helfen, Krishna zu sehen. Sehr, sehr schwierig, ne? Eine verstrickte Seele aus dem Krallen Mayas zu bekommen. Und es ist sehr, sehr schwierig, eine spirituelle Bewegung, Kali Yuga, zu haben. Nicht nur zu gründen, zu schaffen und zu erhalten oder auch zu verbreiten. Und selbst zu erhalten, so schwierig. Nur konstant gibt es Attacken von Maya, nur Kali sehr aktiv, nur ständig Probleme zu schaffen zwischen den Gottgeweihten. Und sie zu entmutigen, um sie abzulenken, sie zu stören, dass sie mehr und mehr nur erstmal schwächer und schwächer werden oder den Mut verlieren im spirituellen Leben. Wie kann das dann praktisch sein? No? So, was für eine Kraft das erfordert, eine spirituelle Bewegung im Kali Yuga zu haben? No? Oder was für eine Kraft erfordert, einfach nur selber Gottgeweiht zu bleiben? No? Diesen Anfechten, diesen Herausforderungen Mayas zu widerstehen. Und wie können wir das? Wie können wir, wo können wir die Kraft herbekommen? Und Maya zu widerstehen. Und die Kraft bekommen von Krishna. Und die Kraftströme bekommen von Krishna, von Gauritai, von Nityananda, von Chaitanya Mahaprabhu, von Shingadev und von den reinen Geweihten. Die großen Seelen, die Prabhupada sagt, die nur in diese Welt kommen, um die bedingten, die leidenden Seelen zu befreien. Die gar keine andere Mission haben. Da gibt es viele Beispiele im Bhagavatam von großen Seelen, wie zum Beispiel Narada Muni. Narada Muni ist auch ein Mitglied unserer Tradition, unserer Guru Parampara. Und Narada Muni ist bekannt als ein großer Vaishnava-Prediger. Und Narada Muni reist nur, um die Menschen zu erleuchten, zu ermutigen, in uns von ihm. Er ist der spirituelle Meister von vielen großen Persönlichkeiten. Und es das heißt, wenn der Radha Muni erscheint, diese große Persönlichkeit erscheint, und wenn sie erscheint, berühren nicht mal den Boden. Deshalb ist eine Aussage aus dem Bhagavatam, dass die Halbgötter, wenn sie zum Beispiel hier erscheinen, die berühren den Boden. Aber es ist einfach eine ganz andere Form, ein ganz anderes Wesen. Was zu sprechen über der Radha Muni. Wenn der Radha Muni erscheint, ist er damit beschäftigt, den Ruhm des Herrn zu preisen. Er bereist dann eine Lawine. Ja, und ein, wie sagt man, wie sagt man das in Deutschland? Ein Repercussion, wie sagt man das? Ein Taktinstrument, wie sagt man in Deutschland? Rhythmusinstrument? Ja, habt ihr vielleicht auch so eins hier? Ein Instrument von der Radha Muni, diese Holzdinge, die in den Metallschalten drin. Ja. So, und Radha Muni ist damit beschäftigt, den Heiligen Namen zu preisen. Er singt aber den Heiligen Namen. Narayan, Narayan, Narayan. Narayan ist auch ein Name Krishna. Und durch das reine Chan dieser großen Seele wird die Atmosphäre geläutet, gereinigt. Nur genau so in diesem Tempel. Je mehr wir hier den heiligen Namen chanten, je mehr wird Maya zurückweichen. Und je weniger wir die heiligen Namen chanten, je mehr wird Maya wieder nahe kommen oder zerdrücken. Ja, und was bedeutet das, dass wir Interesse verlieren an Schaden, dass wir Interesse verlieren an Schritt und Privat, dass wir kein Interesse haben, mit Michael und Shri Prabhupada zu leben, kein Interesse haben an der Gemeinschaft mit Vaishnava. Das alles die Infektion. Es geht auch um die Infektion, die materielle Infektion. Wenn wir zum Beispiel die Krankheit, wenn wir uns infizieren mit bestimmten Krankheiten, dann werden wir auch schwach und nutzlos, wir werden so bedingt, wir sind in schlechter Laune, haben keine, wie sagt man, keinen Enthusiasmus, frustriert. In der gleichen Weise, wenn wir von Maya angefangen werden, oder wie sagt man, infiziert werden, dann werden auch unsere materiellen Wünsche wieder stärker. Und die ganzen materiellen Qualitäten manifest brechen wieder raus. Lust, Gier, Neid, Angst, Sorge, ja? Und die Erhaltung all diese Dinge. Ja? Ein Schastas heißt es, wenn man bei Krishna zugerüstet. Ja? Kann man selbst mitten der größten Schwierigkeiten, kann man zugerüstet sein. Genau wie es heißt. Nur Dida ist tatsächlich noch verbieten. Ja? Man würde sagen Dida. Ja? Nur selbstverständlich die Seele werden mehr, weniger und weniger gestört. Ja? Vom Einfluss der materiellen Natur. Ja. Und selbst wenn große Störungen da sind, sehen sie die Störungen niemals getrennt von Krishna. Ja. Sondern sehen sie immer als Barmherzigkeit Krishnas oder als Prüfung Krishnas. Und sie sehen sie niemals getrennt von Krishna. Ja. So, ich wollte nicht nur die Menge zwingen. Was sind denn die Fragen dazu?
Ich wollte fragen, wie kommt es, dass man bei scheinbar klarem Bewusstsein oder zumindest, dass man theoretisch versteht, dass man nicht der Körper ist, wie kommt es, dass man bei scheinbar klarem Bewusstsein dennoch irgendwie das Gegenteil macht von dem, wovon man irgendwie eigentlich überzeugt ist, wenn man das sieht?
Das ist eine gute Frage. Die gleiche Frage stellt Arjuna in der Bhagavad Gita. Willst du mir die Antwort Krishnas vorgeben? Hier. Zum Ende des dritten Kapitels. Hier, Arjuna sagt hier, das ist das dritte Kapitel, der 36. Vers. Da stellt Krishna genau die gleiche, Arjuna genau die gleiche Frage durch. Dann sagt er, Arjuna sagt, O Nachkomme Vishnis, wodurch wird man getrieben, sündig zu handeln, sogar wider Willen, wie unter Zwang? Und dann sagt Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, es ist Lust allein, Arjuna, die aus Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird und sich später in Zorn umwandelt. Sie ist der alles verschlingende, sündige Feind dieser Welt. Wie Feuer von Rauch, ein Spiegel von Staub und ein Embryo vom Mutterleib bedeckt ist, so wird das Lebewesen von verschiedenen Graden der Lust bedeckt. So wird das reine Bewusstsein des weisen Lebewesens von seiner ewigen Feindin in der Form von Lust bedeckt, die niemals befriedigt werden kann und die Feuer brennt. Die Sinne, der Geist und Intelligenz sind die Wohnstätten der Lust. Durch sie bedeckt die Lust das wirkliche Wissen des Lebewesens Unverwirrtes. Deshalb, O Arjuna, bester der Bharatas, bezwinge gleich zu Anfang dieses große Symbol der Sünde, die Lust, indem du die Sinne regulierst und erschlage diese Zerstörerin des Wissens und der Selbstverwirklichung. Die aktiven Sinne sind der leblosen Materie übergeordnet. Der Geist steht über den Sinnen und die Intelligenz steht über den Geist und sie, die Seele, steht sogar noch über der Intelligenz. Wenn man also weiß, jetzt beginnt die Antwort, oder die Schlussfolgerung. Das letzte Vers im dritten Kapitel. Schlussfolgerung. Wenn man also weiß, dass man zu den materiellen Sinnen, dem Geist und Intelligenz transzendental ist, um starkarmiger Arjuna, sollte man den Geist durch klare spirituelle Intelligenz, Krishna-Bewusstsein festigen und so durch spirituelle Stärke diesen unersättlichen Feind, die Lust, bezwingen. Das heißt, es gibt kein Mittel, ne, diese Lust zu bezwingen. Also kein anderes Mittel, als durch Krishna Lust. Je mehr du dich anfühlst mit Krishna Lust, stärker wirst du. Ne? Diesen, wie sagt man, diesen Anfekt und Mayas, in der Form der Lust, Gier und so weiter, zu bestimmen.
Ich sehe, dass es gibt da dann, es gibt so einen Punkt, an dem ich halt nicht mehr Zuflucht suchen kann. Also wenn ich einigermaßen klar im Kopf bin, nicht so bedeckt, dann kann ich eigentlich auch immer Zuflucht suchen bei Krishna, aber wenn die Lust dann so brennt, das Feuer so heiß brennt, irgendwie, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo ich mich zwar noch erinnern kann, aber nicht mehr in der Lage bin, Zuflucht zu suchen.
Ja, wie heißt, man soll den Geist durch klare Spirituelligenz festigen. Ja, nur das heißt, der Geist sollte gestärkt werden. Ja, durch klare Intelligenz. Das heißt, die Intelligenz sollte auch klar sein oder stark sein. Das ist ein gutes Beispiel. Und da heißt es, dass die, nur das, dass unsere Position verglichen wird mit einer Person, die sich im Dschungel befindet und die sich durch den Dschungel kämpft und ein Buschmesser in der Hand hat und sich durch die Lianen durchschlägt, sich einen Weg macht durch die Lianen, durch den Urwald. Und dieses Buschmesser wird verglichen mit unserer Intelligenz. Und wenn wir das Buschmesser benutzen, wenn wir dieses Buschmesser regelmäßig wieder stumpf, und wir müssen es immer wieder schleifen. Wenn das nicht gut geschliffen ist, das Buschmesser, dann können wir nicht mit Lianen durchschneiden. Das Gestrüpp nicht mehr durch, nur zerschlagen. Ja? Und der Vogel des Schleifens, ja, wird verglichen mit dem Salam, dass man gut hört und schadet. Dadurch wird Intelligenz geschärft. Wenn man nicht gut schadet oder es vernachlässigt, gut zu schaden, ja, gut zu hören und schadet, bei der Intelligenz stumpf. Das heißt, es ist wie die Brille. Das ist, wenn man meine Brille sauber, immer sauber, bevor ich die Klasse beginne, damit ich die Texte gut sehen kann. Ja, dann hast du auch die Erfahrung. Ne?
Ja, ja.
Ja, also die Brille muss immer gut, schön, sauber sein. Ne? Ja? Weil die, sonst wenn die Brille, wenn da so viele Fingerabdrücke drauf sind und so, ne, dann sieht man mehr und mehr die Sachen verschwommen. Ja, und in der gleichen Weise, wenn Intelligenz nicht scharf ist, nicht geschliffen ist oder nicht klar ist, durch guten Sadhana, durch Hirn und Chant, der Heiligen Namen oder Krishna, das Lesen aus den Büchern von Shri Aurobindo, ja, nur dann ist auch, dann fangen wir auch an, ja, alles verschwommen zu sehen. Oder wir kommen vielleicht sogar zu dem Schluss, alles eins, dann wird alles verschwommen. Ja. Cooles Beispiel. Die Verantwortung kann uns keiner abnehmen. Letztlich fliegt jeder für sich selbst. Genau wie die Vögel, die Zugvögel. Zum Beispiel jetzt gibt es Zugvögel. Nur, ich weiß nicht. Normal im Herbst gibt es viele Zugvögel. Und man sieht so die Formation von den Zugvögeln im Himmel fliegen. In Richtung Süden. Und die fliegen alle in wunderschönen Formationen. Und alle zusammen, so in Linien und in Winkeln und so. Und die fliegen alle zusammen. Und das scheint so aus der Ferne, scheint das alles eine Einheit zu sein, so eine Formation von den Zuflügen. Aber es sind alles Individuen. Und die fliegen alle zusammen. Wenn der eine von den Vögeln auf die B kommt, nee. Ich bewege jetzt nur einen Flügel. Warum wir beide bewegen? Dann wissen wir, was ihm passiert. Und weshalb sind die so inspiriert, diese Zugvögel, ihre Flügel zu bewegen? Durch gute Gemeinschaft. Die sehen, dass alle anderen auch die Flügel bewegen. Und deshalb heißt es, dass man in erster Linie im spirituellen Leben gute Gemeinschaft haben soll. Damit Menschen zusammen sind, die selber entschlossen sind im spirituellen Leben. Dann wird man davon beeinflusst, bekommt man Stärke. Und wenn man keine Gemeinschaft im Weißschwein was hat und nur alle jubelt, ja, sagt man, wenn man zum Tempel kommt, vielleicht mal einmal am Sonntag oder einmal im Monat ein bisschen Sabji zu essen, ein bisschen Schrikanten und auch nicht mal mehr hört, wenn man nicht hört. Im Grunde ist das Wichtigste im Tempel, ist das Schaden und Kippen. Das Hören, der transzendentale Lautstimme, die aus diesen Büchern kommt. Und die Lobpreisung Krishna. Hören und schaffen. Wenn wir zum Beispiel die heiligen Namen chanten, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Ram. Es geht so tief. Es hat eine so tiefe, reinigende Wirkung, das Chanten der anderen. Speziell, wenn wir das in der Himalaya-Chant mit Vaishnavas machen, die sehr ernsthaft sind. Das ist eine kommende Kraft.
Du hast gesagt, der spirituelle Meister hat dich gezwungen, die Augen zu öffnen. Ja. Mit der Frage der Erkenntnis. Ich brauche, wenn er dann ein bisschen in den Hintern tritt. Weil Maya zwingt einen ohne Zweifel irgendwie auch. Aber
In der heutigen Zeit spricht er dazu, jeder davon ist uns natürlich, sagen, es kann ihm niemand zwingen. Und dann kam neue Leute zum Tempel und sagen, ich möchte gerne gezwungen werden. Oder? Was hältst du denn davon? Hm? Interessant, ne?
Fragst du mich?
Ja, interessant, ne? Ja, eine neue Generation kommt, die begierig sind nach Disziplin, nach Formation, nach Regulation. Und, ne? Ich habe es in vielen Plätzen sehen können, die über viele Jahre das beobachten können. Dass wir manchmal so Tempel so ein bisschen so, wie sagt man, ne? Oder ganze Yatas so im Schwimmen sind. Ne? Dass oftmals neue Leute kommen. Ne? Ganze Gruppe neue Leute kommen, die sagen, also wir haben das hier gelesen, wir wollen das. Wir wollen das. Wo macht man das hier, was hier steht? Das wollen wir. Wir wollen morgens aufstehen, wir wollen das Programm praktizieren, was uns Schlepphaber gegeben hat. Wir wollen Bücher verteilen. Ja. Ja. Habe ich schon oft gesehen. Dass sich so eine ganze Gruppe zum Tempel kommt und den Tempel übernimmt und alles weitermacht. Und alle anderen, die so in den Erscheinungsweisen rumhängen, dass die dann entweder gehen oder sich an den Leben leisten. Ja. Weshalb ist das? Weil diese Bewegung eine transzendentale Bewegung ist. Eine transzendentale, spirituelle Bewegung. Die transzendentale Bewegung checkt im Handeln. Und die wird immer weitergehen, ob wir dann teilen oder nicht. Und keiner ist unersetzlich, sagt man. Keiner ist unersetzlich. Und so wie wir denken, ich bin hier der Kontrollierer. So eine Frage von Zeit. Dass der Deckel abspringt. Dass der Deckel abspringt. Weil diese Bewegung wirklich da muss, dann steht unter dem Schutz Prabhupads und Chaitanya Mahaprabhus und der vorherigen Acharya. Und aber das Krishna-Bewusstsein so präsentiert, wie es ist, und rein präsentiert, dann fühlen sich auch Leute angezogen, die together sind. Wie sagt man das? Die ernsthaft sind. Ja, wenn man so Wischiwaschi-Sachen präsentiert, dann fühlen sich auch Leute angezogen, die Wischiwaschi sind. Wischiwaschi sind die Leute. Gibt es noch was gesagt? Wischiwaschi.
Liederlich, das war dann mal das Wort liederlich hat man euch gebraucht und alles macht.
Und Wischiwaschi ist mehr so Yellow-Mello. So.
Larifari.
Larifari, das ist ein guter. Larifari. Ja. Wenn du einen Tritt in den Hintern haben willst, dann würde ich dir empfehlen, irgendwo hinzugehen, wo sie Tritte noch geben. Ich meine, sinnbildlich. Ne?
Hier würde man sich das wünscht. Ich habe mal gehört, Krishna hat einen großen Fuß. Wenn du das wünschst, irgendwie hintergetreten zu werden, also.
Ja,
mich tritt Krishna ständig in den Hintern.
Mich tritt Maya ständig in den Hintern. Ja. Aber wenn man dann eine gute Vorlesung hört, dann ist man schon auch ein bisschen getreten und denkt dann, oh Maya, jetzt muss ich immer mal wirklich was tun, langsam. Ein bisschen mich zusammenreißen.
Ja, tu doch was für Krishna. Gibt so viel zu tun. Die ganze Bhagavad ist voll von Antworten. Zum Beispiel dieser Vers. Manu mana bhava man bhakta yajam. Das heißt, Krishna sagt, denke ständig. Werde meine Gewalt. wie war es noch? Verehre mich. Ja. Aber bringe mir deine Ehrbietung an, verehre mich. Bringe mir deine Ehrbietung an. Interessant. Das ist nicht nur eine Yoga-Übung. Ja. Das ist nicht nur eine Yoga-Übung. Das ist sehr reinigend, sich vor Krishna zu verbeugen. Das Herz gerade. Die Männer sich vor Krishna erniedrigt, je mehr man von Krishna erhoben. Und je mehr man sich vor Krishna erhebt, je mehr wird man von Maya erniedrigt. Dadurch werden große Seelen groß. Und deshalb ist es so schwer zu verstehen. Für materialistische Menschen, wie jemand groß ist im Krishna. Sie ist total materiell. Und wenn neidisch auf die Position, die jemand hat. Aber das Krishna ist der eine hier. Das Krishna ist ein Push. Ne? Wie sagt man? Push, dass man mehr und mehr Verantwortung akzeptiert und spirituell nimmt. Und natürlich respektiert wird. Ne? Weil es einfach mehr und mehr Menschen gibt, die dann dankbar dafür sind, dass man ihnen geholfen hat und spirituell nimmt. Das ist eine ganz andere, ganz andere Welt als die Materie. Oder? Vielleicht sollte ihr euch mal ein bisschen kümmern um ihn. Aber ihr seid mit so vielen Dingen beschäftigt, ne? Mit eurem eigenen Leben so beschäftigt, dass ihr gar keine Zeit habt, euch mit anderen zu kümmern.
Das ist richtig. Ein großes Problem bei vielen Devotees, die voll aktiv dabei sind, dass sie auch oft sehr häufig große Probleme haben, in der Bewegung zu bleiben, ihren Sadhana zu praktizieren, Und dass das Predigen eigentlich sehr fast eingestellt wird manchmal dann. Also und ich meine, hier speziell in diesem Tempel ist es so, dass wirklich nur ganz, ganz wenig Devotees hier sind, Vollzeit, sich um die Deities kümmern und auch noch Zeit haben für Gäste, die kommen.
Vielleicht soll es ja mal hingehen, dass es viel mehr Devotees gibt. So das nächste ist für mich. Viele Tempel, wo. Das kann sein. Just nicht an dir. Ja?
Ich wollte niemanden verurteilen.
Shri Prabhupada ki jai.